erinnere mich zwar, wie zerschmettert ich aus diesem Kino herauskam.
Der Journalist und Buchautor Ralph Giordano gehörte zu denen, die 1940 Jud Süß im Kino sahen.
Aber was dann passierte, das ist das Eigentliche, was unverwindbar, unvergessen ist. Einer meiner Freunde, der schwieg, als wir nach Hause gingen. Und es war irgendwie ein bedrückendes, ein unheilvolles Schweigen. Und dann hat er einen Satz ausgesprochen, der mich wirklich tief getroffen hat. Er sagte, irgendwas muss doch dran sein.
Jud Süß war der berüchtigste Spielfilm im Nationalsozialismus. Der Kinostreifen bot alles, was die NS-Propaganda brauchte. Ausgefeilte Technik, eine melodramatische Liebesgeschichte und antisemitische Feindbilder. Zusammen ein unheilvolles Gemisch aus Gewalt und Faszination.
Ausschlagen! Ausschlagen, die Kinder! Der Jude muss weg! Der Jude muss weg!
Regie bei Jud Süß führte die Symbolfigur des Unterhaltungskinos im NS-Staat, der Schauspieler und Goebbels Liebling Veit Harlan. Harlan erzählt in seinem am 24. September 1940 im Berliner Uferpalast am Zoo uraufgeführten Film die Geschichte des Juden Josef Süß Oppenheimer, der im 18. Jahrhundert einen deutschen Fürsten zum Luxus verführt, um sich in die ständische Gesellschaft einzuschleichen. Als Darstellung typisch jüdischer Hinterlist hat Harlan auch jene Szene erfunden, in der Josef Süß Oppenheimer bereit ist, dem Gesandten des württembergischen Herzogs eine wertvolle Perlenkette zu überlassen.
Wunderbar. Also ich wage gar nicht zu fragen, was es kostet.
50.000.
Und mein Herzog hat nicht so viel Geld.
Gut, 10.
Und die restlichen 40?
Man kommt ins Geschäft.
Und die restlichen 40?
Wir werden uns verständigen.
Wann denn? Wo denn?
In Stuttgart.
Nach Stuttgart kommt kein Jude rein. Das weißt du doch.
Wenn seine Durchlaucht ein Interesse daran hat, mit mir ins Geschäft zu kommen, so werden Euer Exzellenz gewiss Mittel und Wege finden, mir einen Pass zu verschaffen, der mir an der Grenze alle Schwierigkeiten aus dem Wege räumt.
Unter Harlans Regie verkam die Figur des Süß Oppenheimer zum Prototypen des verbrecherischen Juden, geldgierig und gewissenlos, machtbewusst und ein skrupelloser Verführer der arischen Frau. So jedenfalls wollte ihn das NS-Regime auf der Kinoleinwand sehen. Zu den übelsten Szenen des Films gehörte jene, in der Harlan die Folterung eines braven deutschen Schreibers und die Vergewaltigung seiner schönen Ehefrau durch Süß Oppenheimer als Parallelmontage zeigt.
Die Stimme kennen Sie doch.
Bitte, Mina.
Nehmen Sie mal das Tuch weg.
Keiner.
Jetzt gibt sie mir mein Tüchlein aber wieder.
Nein.
Nein? Gut, dann behalten Sie es. Aber... Was? Ach, beten. Beten wir zu deinem Gott. Aber nicht nur ihr Christen haben einen Gott. Wir Juden haben auch einen. Das ist der Gott der Rache. Auge um Auge, Mann und Zahn. Vater.
Lass mich nicht los.
Will sie, ich soll machen, dass die Hochverräter nicht erschossen werden?
Rühre mich nicht an!
Dann kannst du dein Aktuarius wieder...
Der Film endet damit, dass Oppenheimer wegen Rassenschande gehängt wird. Bürgerliches Melodram als schöner Schein und dahinter der Abgrund.
Ich weiß von Harlan, von langen Debatten nach dem Kriege.
Helmut Keutner, Regisseur so bekannter Filme wie Große Freiheit Nummer 7 und Des Teufels General.
Ich habe ihn vorher kaum gekannt, ich habe ihn ein, zwei Mal ganz kurz gesehen. Und nach dem Kriege dachte ich, es ist meine Pflicht und nunmehr auch mein Recht, mich mit Harlan zu unterhalten, warum er das gemacht hat und warum ein Mann, der ein so großer Künstler ist, eine solche niedere Gesinnung hat und wie das vereinbar ist. Und da ist mir völlig klar geworden, dass Harlan um seiner Karriere willen, um etwas wichtig, er wollte der wichtigste Mann, der größte Mann in Europa sein, auf dem Sektor des Films. Und da hat er eben rücksichtslos zugegriffen und nun alle Mittel eingesetzt.
In der Presse durfte das judenfeindliche Machwerk nicht als antisemitisch bezeichnet werden. Das Verbot machte durchaus Sinn, denn der Film gab vor, auf historischen Tatsachen zu beruhen. Und viele Kinobesucher glaubten damals, dass sich die Geschichte des Josef Süß Oppenheimer so zugetragen hat wie in Harlans Film. Doch der verfälschte die Historie aufs Gröbste und wurde dafür von Propagandaminister Josef Goebbels öffentlich ausgezeichnet.
In Ihren besten Filmen haben Sie besonders während des Krieges das deutsche Volk beim Portefeuille gefasst und es dadurch in seiner moralischen Widerstandskraft gestärkt. Der Führer anerkennt Ihre hervorragenden künstlerischen Leistungen dadurch, dass er Ihnen den Titel Professor verleiht.
Für den nationalsozialistischen Prestige- und Propagandastreifen Jud Süß erhielt Harlan von Goebbels nahezu unbegrenzte Mittel. In polnischen und tschechischen Ghettos durfte er sogar persönlich jüdische Komparsen aussuchen und das in Zusammenarbeit mit dem Reichssicherheitshauptamt eines Adolf Eichmann. Meine Partei ist die Kunst, meine Politik heißt Vaterlandsliebe, hatte Harlan immer wieder beteuert. Obwohl er kein Mitglied der NSDAP war, dienten seine Filme politischen Zwecken. Dass er sich damit in NS-Verbrechen verstrickte, hatte Harlan bis zu seinem Tod nicht eingestanden. Von einem Unrechts- oder Schuldbewusstsein keine Spur. Nach Kriegsende musste sich Harlan vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Er wurde beschuldigt, als psychologischer Wegbereiter der Judenvernichtung gewirkt zu haben. Den Einsatzkommandos in Osteuropa wurde vor ihren Erschießungsaktionen Jud Süß ebenso vorgeführt wie den Wachmannschaften der SS in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Ralf Giordano, damals Prozessbeobachter und Berichterstatter für die Jüdische Allgemeine Zeitung, beschreibt die eigenartige Atmosphäre der Verhandlung.
Was mich bestürzte, entsetzte, mit Abscheu erfüllte, war das Verhalten von Harlan selbst. Harlan selbst stilisierte sich zu so etwas wie einem Widerstandskämpfer. Und zwar unter diesem Motto, dass er eigentlich Schlimmeres verhindert habe. Es war nicht zum Aushalten.
Harlan wurde freigesprochen, das Urteil ein Jahr später im Revisionsprozess sogar mit dem Zusatz bestätigt, Harlan habe die Arbeit an Jud Süß aus einem inneren Befehlsnotstand heraus begonnen.
Nach dem damaligen Kontrollratsgesetz hätte man Veit Harlan verurteilen müssen.
Der Filmkritiker und ehemalige Hamburger Oberstaatsanwalt zur Verfolgung von NS-Verbrechen, Dietrich Kuhlbrot.
Wobei eine ganz große Ungerechtigkeit darin besteht, dass man ihn sich alleine herausgesucht hat, aber sich nicht die Mühe gemacht hatte, das einzuordnen und zu sagen, ja, was ist denn nun mit all den anderen Regisseuren, die auch antisemitische Filme gedreht haben? Was ist denn mit den Ministerialbeamten, die im Filmministerium damals gesessen haben? Und der Prozess gegen Veit Harlan war rückblickend gesehen eine Alibi-Veranstaltung. Man hat also sozusagen alles auf ihn abgeschoben, die ganze Schuld auf ihn konzentriert, gesagt, wir haben den Täter.
Ende der 1950er Jahre wurde bekannt, dass der vorsitzende Richter während der NS-Zeit Staatsanwalt am Sondergericht Hamburg war. Dort hatte Walter Thürolf in mehreren Bagatellfällen für die Todesstrafe plädiert, die dann auch vollstreckt wurde.